Oreo-Kuchen zum Beispiel, der hat quasi Schokokuchen, dann so eine Milchcreme und dann wieder Schokokuchen. Und dann kommt da halt, damit es alles glatt und ordentlich ist, Buttercreme drumherum. Und da dann eine Schicht Fondant, die dann mit Schokolade verziert wird. Wunschweise auch mit einem, nicht Profil, wie heißt das noch?
Persil.
Porträt von jemandem. Ach
so. Ah, mit Persil, ja. Mhm. Oh, schöne Tidepods.
Ey, ich habe keine Ahnung vom Backen. Ne? Wenn ihr mir erzählt, dass man da auch gerne mal Persil reinmachen kann, dann glaube ich das.
Badesalz. Hier sind Georgia, Mike und Tobias live aus dem Dreiraumzelt. Wir diskutieren aktuelle Geschehnisse, grundsätzliche Lebensfragen und diverse Themen, so sie uns interessieren. Und wie immer, ohne Gewähr. Bonjour, bonsoir. Salut, ça va?
Einen wunderschönen guten Abend.
Mahlzeit. Dieser schockierte Blick.
Ihr habt gemerkt, Mike sagt etwas ganz anderes. Es ist kein Moin.
Ich bin völlig verwirrt. Muss mich erstmal kurz hinlegen, um das zu verarbeiten.
Heute sind wir sehr hungrig.
Das stimmt sogar.
Mhm, leider. Das wird die Folge so schwer machen.
Ich habe heute vor der Aufnahme gegessen.
Ich auch, aber ich habe wieder Hunger.
Dann war es nicht genug. Nicht nur so kleine Haute Cuisine-Mahlzeiten essen, die man auch in abgelegenen Restaurants auf irgendwelchen Inseln servieren würde.
So Hawthorne-Style.
Ja. Aber dazu später mehr im Laufe der Woche.
Ja, seid gespannt. Nee, es geht nicht mal mehr als Girl-Dinner durch. Ich habe für meine Familie und mich jeweils zwei schöne gut gefüllte Wraps gemacht, so mit Reis, der gewürzt ist, mit Wakame, Sesam, Wasabi, Sesamöl, Zucker, Reisessig, dann Gemüse dabei und Hühnchen und eine Sesamsoße und davon hat jeder zwei Stück. Das hat eigentlich gesättigt.
Mein Gott.
Ja, es geht nicht als Girl Dinner durch.
Nein, Girl Dinner, du hast es jetzt schon zweimal gesagt, was ist denn das überhaupt?
Also ich bin ein Girl und ich bin im Internet unterwegs und ich mache mir Dinner. Also im Grunde ist es, wenn Mädels abends mal nicht für die Familie, den Freund oder die Kamera oder sonst irgendwen kochen, sondern einfach mal faul zu Hause gucken, was habe ich da, was kann ich schnell essen. Mal mehr, mal weniger gesund. Und es ist einfach das Essen, das du ganz normal abends isst, ohne dass irgendjemand davon erfährt, dir zuguckst oder Co. Ich meine, es kommt bei mir relativ häufig vor, dass ich einfach abends was esse und das nicht poste oder jemandem erzähle. Ja, also im Grunde ist es halt einfach ein Abendessen für sich.
Ja, aber vermutlich nicht so eins mit einer Zutatenliste wie die, die du gerade aufgezählt hast. Das ist ja im Prinzip auch ein Abendessen für sich. Das kann man ja auch für sich machen, aber...
Ja, das stimmt. Aber den Aufwand betreibe ich auch nur, wenn ich davon mehr als zwei Wraps herstelle. Und dann ist es entweder Meal Prep oder halt einfach das Abendessen für die Familie. Das geht nicht als Girl Dinner durch.
Man könnte ja fast schon sagen, dass mehr als drei Zutaten nicht Girl Dinner tauglich sind.
Ach doch, das können schon mehr als drei Zutaten sein. So eine kleine Vesperplatte.
Ja, aber auf jeden Fall kein Aufwand.
Nee, kein fetter Aufwand. Also, als ich noch Single war und definitiv keine Familie hatte, gab es häufiger mal ein Girl Dinner. Das war dann halt einfach ein oller Burger, den ich mir irgendwo zwischendurch besorgt habe. Oder einfach mal Müsli-Riegel an den ganz faulen Tagen. Ich glaube, das war das Geringste, was ich je gegessen habe. Müsli-Riegel und Mate-Tee.
Also ohne diesen Kontext des Girl Dinner, ich hatte die Woche mit einer Freundin gesprochen. Ich war schockiert. Es gab bei ihr Nudeln mit Ketchup. Mit allen Soßen kann ich es verstehen, aber mit Ketchup?
Ja, das ist widerlich, aber das ist ja irgendwie auch nichts Neues. Also ich meine, Nudeln mit Ketchup wird, glaube ich, auch so als Girl Dinner teilweise bezeichnet oder kann so bezeichnet werden, weil das halt auch etwas ist, was man mit unglaublich wenig Aufwand einfach mal schnell machen kann.
Also ich kenne das noch als klassisches Studentenessen, weil es halt nichts kostet.
Genau, Wollte ich nämlich auch gerade sagen, das hätte man früher als Studentenessen oder vielleicht als Nahrung für faule Junggesellen oder so bezeichnet.
Also ich kenne das vor allem aus der Zahnmedizin als Kariesfresser.
Kariesfresser?
Ja, es ist extrem viel Zucker in Ketchup
und Säure.
Dadurch, dass Kinder das auch wohl häufiger bekommen, ja, ist kein gutes Essen für Kinder.
Das ist vielleicht aber auch ein Aspekt dieses Girl-Dinners, dass man sich darum dann vielleicht nicht unbedingt solche Gedanken macht, ob das jetzt besonders die Zähne angreift oder sonst wie ungesund ist, sondern man macht sich das einfach, es geht schnell, man hat Bock drauf.
Oder man hat es halt einfach da.
Klar, ja, das wäre von Vorteil, wenn man es da hat. Ja, und ich finde, wenn man das so präsentiert, dazu steht und so, irgendwie finde ich das schon cool. Auch wenn das aus meiner Sicht alles nichts Neues ist.
Ja, ich finde es auch nicht so wirklich neu.
Ich hatte so Beispiele gesehen, wo man dann gar nicht mehr irgendwie sich wirklich ein Gericht zubereitet, sondern, ja, du hast es gerade Vesperplatte genannt, oder ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, ich kenne dieses Wort nicht.
War gut.
Also kalte Platte oder sowas würde man das vermutlich sonst bezeichnen. Ich glaube, das kenne ich noch aus einer Zeit, wo ich noch im Elternhaus gelebt habe. Du gehst an den Kühlschrank, siehst das Zeug, was du dir sonst zu einem ausgiebigen Abendessen vielleicht aufs Brot schmieren würdest. So Käse, Salamischeiben, wenn du extravagant drauf bist, schmierst du da vielleicht noch ein bisschen Senf drauf. Gurken, Oliven, so ein Kram halt, Kleinkram, ne? Und das schüttet man auf einen Teller und fertig ist das Girl-Dinner. Und das ist ja wirklich nichts Neues. Also wie gesagt, das kenne ich seit Jahren selber von mir, wenn ich mal ganz besonders faul bin.
Ich denke mir gerade, ich sollte mein Social Media mit Girl-Dinner-Posts überhäufen. Es ist echt einfach. Du brauchst einfach nur einen hübschen Teller, mehr oder weniger, weil ich will es nicht ganz so eklig machen. Dann drapierst du so ein paar Sachen echt hübsch hin und dann ist gut.
Ich glaube, Girl-Dinner ist schon etwas, was man jetzt nicht unbedingt für Instagram oder so machen würde, sondern das Neue an der Sache ist halt, dass man das wirklich freiwillig verbreitet auf Social Media. Also man würde es nicht extra für Social Media sich zubereiten, in Anführungsstrichen, sondern man macht das so oder so, ne? Und es ist so der kleine Snack oder wie auch immer, das wirklich unaufwendige und vielleicht nicht sonderlich hochwertige Essen, was man halt für sich macht, wenn man alleine ist. Wo man vielleicht früher auch gesagt hätte, ja, das muss nicht unbedingt jeder wissen, dass ich mir sowas reinziehe, heimlich.
Ja, deshalb würde ich das auch gerade für Social Media als neu bezeichnen.
Genau, es ist neu, dass man dazu steht, sozusagen.
Genau, es ist quasi, Social Media ist seit Jahrzehnten oder in den Medien allgemein von sehr hübschen Essen überflutet. Also die Leute beschäftigen sich mit Essen und das soll möglichst hübsch sein. Aber in Social Media siehst du halt dann eher so Foodporn-Zeug. Und jetzt ist quasi das Antitrend und zeigt dir halt, ja, wenn ihr nicht hinguckt, dann esse ich das. Nudeln mit Öl.
Nudeln mit Salz. Also ich bin ja der Ketchup-Mensch, aber es gibt auch Leute, die einfach nur Nudeln nehmen und Salz drüber kippen.
Ich kenne auch Nudeln mit Zucker.
Ich kenne auch Nudeln mit Kondensmilch und Salz.
Nudeln mit Zucker, ist das nicht so ein DDR-Ding? Das kenne ich auch noch.
Ja, und wenn man dazu noch dann die Kondensmilch nimmt, dann ist es Milchnudeln und das gab's bei uns in der Kindheit des Öfteren. Also für die Kinder war es lecker.
Ich habe das Gefühl, das kriege ich meinem Sohn nicht angedreht. Der ist mir so der Ketchup-Fanatiker. Alles muss mit Ketchup gegessen werden.
Da wächst man raus.
Ja, das ist doch okay so.
Wenn jemand mit über 12 Jahren noch freiwillig Ketchup isst, da müsste man sich Sorgen machen. Das ist dann wirklich schon... Ich will nicht pervers sagen, aber doch.
Ich stehe auf Ketchup. Tomaten-Ketchup, Gewürz-Curry-Ketchup, Curry-Ketchup.
Also zu einer guten Currywurst oder so, Ketchup ist schon was Geiles. Aber ansonsten, wenn es an Soße geht, bin ich immer Fan von Tomatenmark oder passierten Tomaten. Und dann halt Gewürzen, halt ohne diesen Ketchup-Overload.
Also ich bin aus dem Alter raus, aus dem ich meine Nudeln mit purer Ketchup esse. Also ich habe dann schon irgendwas dabei. Aber keine Ahnung, zum Fritten, Dippen oder halt so, ich würde sagen, mehr so die Snack-Rubrik, die geht bei mir definitiv mit Ketchup. Aber Siedewürstchen zum Beispiel kann ich nicht mit Ketchup essen, die müssen schon mit Senf sein.
Ein weiser Mann hat mal gesagt, Senf ist die erwachsene Variante von Ketchup. Und man kann eigentlich Ketchup immer 1:1 durch Senf ersetzen. Da würde ich vollkommen zustimmen. Ja, aber dieses Girl-Dinner... Das ist ja irgendwie irgendwann vor ein paar Monaten in den USA aufgekommen durch einen einzigen Post, nennt man das, auf TikTok, oder? Ich bin leider auf TikTok nicht aktiv.
Du kannst auch sagen, durch ein einziges TikTok.
Okay, das klingt komisch, aber ja. Ja, aber es hat angefangen mit einem einzigen TikTok-Video. Das ist auch ganz interessant. Hat sich dann, also war schon eine relativ bekannt, oder ich weiß nicht, ob die bekannt ist, eine Drehbuchautorin, die das gepostet hat. Ich bin mir nicht sicher, ob die irgendwie berühmt ist oder so. Aber es hat sich ja wirklich verselbstständigt und ist ein ziemlich großes Ding geworden, ne?
Es ist bis nach Deutschland gekommen.
Ja, und das wird irgendwie als Innovation gefeiert, aber so richtig kann ich mir das nicht erklären. Also ist es wirklich nur, dass, ja, dass man jetzt dazu steht, zu dem, was man sich heimlich reinschaufelt? Ist das alleine der Grund, warum sich das derart verselbstständigt hat und durch die Decke gegangen ist und jetzt so beliebt ist?
Ja. Das ist ja dieser Effekt von Social Media, dass du eigentlich ein viel zu positives Bild dargestellt bekommst. Ideale Familien, ideales Essen. Und wenn dann jemand kommt und dir zeigt, nö, also ich mache heute nur Quatsch und dann zeige ich euch das. Das stößt auf sehr viel Anklang, weil das so diese Bodenständigkeit und dieses Mitfühlen sofort anspricht.
Ja gut, und daraus, dass da jetzt wirklich so wahnsinnig viele Leute wohl darauf eingestiegen sind und das zu einem großen Trend gemacht haben, kann man ja schon schließen, dass das halt doch eine extrem verbreitete Sache einfach ist und vermutlich auch schon sehr lange für viele Leute.
Auf jeden Fall, es ist halt nur nicht in Social Media präsent.
Ja.
Ich weiß halt nicht, wie gewöhnlich es ist, in den USA abends kalt zu essen.
Also soweit ich weiß, sehr ungewöhnlich.
Ja, weil wenn ich nämlich schaue, so Dinner, dann sind das immer Dinnerrezepte, wo man schnell was zusammenkocht. Und wenn es einfach nur in den Ofen werfen ist, aber für gewöhnlich sind das immer warme Speisen.
Ja, also soweit ich weiß, ist das in den USA noch so etabliert, dass du halt morgens irgendwie deine Frühstücksflocken, was weiß ich, isst. Dann kriegst du ein Brot mit für die Arbeit, weil du arbeitest ja außerhalb. Und am Abend gibt's dann das große Essen.
Was aber in Deutschland mittlerweile auch häufig so ist.
Ja, in Deutschland war das auch schon vor Jahrzehnten so. Aber es ist ja immer noch bei uns, glaube ich, etablierter, dass man irgendwie zur Mittagspause in die Kantine geht und sich da dann halt das große Essen holt und, keine Ahnung, Mutti kocht dann nur am Wochenende.
Ja gut, das ist bei mir nicht so, aber das kann auch daran liegen, dass wir keine Kantine haben.
Also wir hatten Kantine, aber das Essen war nicht immer geil, von daher habe ich selten in der Kantine wirklich zu Mittag gegessen.
Ja, also bei uns nehmen sich die Leute halt ihre vorgekochten Sachen auch mit und machen es dann in der Arbeitsmikrowelle. Aber es ist halt immer etwas Großes und nicht so dieses klischeehafte Brotpäckchen.
Also ich habe eine ganze Weile zum Mittag nur irgendwie ein Sandwich und einen Salat gegessen oder so. Ich kenne das schon so, dass es abends eigentlich die Hauptmahlzeit gibt. Und irgendwie willst du ja vielleicht so ein Essen oder so eine Mahlzeit auch genießen. Ich finde, das ist bei sowas, was du dir im Büro oder in eine Kantine reinziehst, einfach nicht möglich. Sondern da hast du halt eigentlich nur ja entweder morgens die Gelegenheit, aber ein richtig ausgiebiges Frühstück ist hierzulande auch nicht so verbreitet, würde ich sagen. Oder halt abends.
Und abends warm kochen, auch oft, weil dann die Familie wirklich wieder zusammen ist, der Partner oder wer auch immer, der dann ja auch auf der Arbeit ist. Also das ist bei uns zumindest der Fall, weshalb wir sehr viel abends spät noch gegessen und gekocht haben, was eigentlich unglaublich ungesund ist, aber das war halt unser gemeinsames Essen.
Aber auch das klassische deutsche Abendbrot, also so wie ich es jetzt aus der Kindheit zum Beispiel noch kenne, das ist ja trotzdem noch etwas Aufwendigeres als das, was da jetzt beim Girl Dinner so propagiert wird. Also Brot, Stullen, die man sich schmiert. Das geht ja vom Aufwand her schon über das hinaus, was man da so zu sehen bekommt. Stulle und vielleicht noch ein Salat oder irgendwie ein Nachtisch dazu. Das ist ja schon wieder gehoben im Vergleich zum Girl Dinner.
Gab's bei euch zum Abendessen Nachtisch? Also bei uns gab's standardmäßig wirklich Brot und Stulle. Fertig. Ja,
Brot und Stulle ist war bei uns dasselbe.
Ja, also Belag halt.
Ja, ja. Naja, also ein Salat oder ein Joghurt oder ein Pudding, irgendwie sowas. Schon, ja.
Nee, das gab's nur nach dem Mittag, nur nach der großen Mahlzeit.
Na, bei uns gab's auch abends halt einfach nur Brot mit Aufschnitt oder Strich.
Aber auf jeden Fall geht dieses Girl Dinner halt, wie gesagt, auch darüber hinaus. Also auch wenn in Deutschland jetzt vielleicht das warme Abendessen nicht unbedingt so der Standard ist, wie es vermutlich in den USA der Fall ist. Es ist ja in seiner unglaublichen Einfachheit auch hierzulande dann vielleicht noch etwas, nicht etwas Neues, aber etwas, was jetzt nicht so als Standard
zelebriert wird.
Ja, zelebriert wird sowieso nicht, aber naja, was man vielleicht auch nicht unbedingt zugeben würde. Also ich sag mal, ich habe mich vielleicht dann auch schuldig gefühlt früher, wenn ich an den Kühlschrank gegangen bin und dann erstmal die halbe Packung Salami gefressen hätte. Heutzutage wäre das ein Girl-Dinner.
Ich schäme mich nicht so für sowas. Wenn ich den Kühlschrank plündere, dann plündere ich den Kühlschrank. Das einzig Doofe ist, wenn irgendjemand sich das so bereitgelegt hat, um das morgens aufs Brot zu tun.
Ja. Ich stelle mir halt vor, wie so ältere Generationen darauf reagieren würden. Wenn sich meine Oma das anguckt, wie ich mich über die Sachen, die eigentlich aufs Brot gehören, hermache und mir die auf den Teller drapiere, dann würde da wahrscheinlich auch gesagt werden, ja, das ist ja wie bei den Hottentotten hier, das geht doch nicht, das muss doch auf eine ordentliche Stulle.
Ihr Spießer.
Also meine Oma hat zu der Zeit immer gesagt, in der allergrößten Not schmeckt die Wurst auch ohne Brot.
Den Spruch kenne ich auch.
Das wäre bei uns niemandem über die Lippen gekommen, da bin ich mir sicher.
Ja doch, das ist halt so ein schön vorwurfsvolles, ja mach mal nicht, aber ich drück mal ein Auge zu.
Nee, ach, diese Schinkenwurstscheiben und sowas, das gab's auch zwischendurch zum Naschen, also das war nie eine Frage bei uns.
Aber was ich ja sehr lustig finde, sind die Extreme, die dann aus dem Göldener herauskommen teilweise.
Mhm.
So solche Bilder von einem Göldener und dann siehst du da eine Tupperdose mit Eiswürfeln oder einfach nur eine Zigarette. Was auch so ein bisschen bei diesem Girl, ich mag diese Schublade Girl an der Stelle absolut nicht, weil das diesen wir sollten sehr wenig essen Charakter irgendwie mitschwingen lässt. Und dann so Eiswürfel oder Zigarettenschachtel zu sehen, ja, ist lustig, aber bin ich zwiegespalten.
Also, dass dabei so auf Girl oder auf die Weiblichkeit eingegangen wird, würde ich ja irgendwie mir noch erklären können, wenn da ausdrücklich von diesem klassisch weiblichen Klischee der Frau oder des Mädchens, die gerne in der Küche steht und alles schön vorbereitet und kocht für die Familie etc., ne? Also die Frau, die am Herd steht. Das Klischee, das heutzutage unter gewissen Gruppen wahrscheinlich auch wieder sehr stark im Kommen ist. Davon soll ja explizit abgewichen werden dadurch. Hätte ich mir zumindest zusammengereimt.
Ist für viele so.
Auch Frauen und Mädchen schieben sich halt so eine Snackplatte ohne Aufwand einfach mal rein. Dadurch, dass das dann, wie du jetzt sagst, auch dieses, wir konsumieren eigentlich nichts, sondern lutschen Eiswürfel zum Abendbrot oder eine Zigarette, also sollte man vielleicht nicht lutschen, ist gefährlich, aber rauchen kann man es, ist vermutlich etwas gesünder, als sie zu essen. Das wiederum entspricht ja schon wieder so einem Klischee. Da wird ja der Sinn schon ad absurdum geführt von dieser goldene Sache, so wie ich sie jetzt interpretieren würde.
Ja, und genau das ist halt der Knackpunkt, auf den ich hinaus will.
Es existiert beides und das ist sehr schwierig.
Hm.
Es gibt halt die einen, die das posten, weil sie trotzdem ein schönes Essen zeigen wollen. Es gibt dann andere, die das posten, weil sie sagen, hey, Emanzipation und sowas, wir müssen uns nicht abends an den Herd stellen und können uns auch mal eine Scheibe Brot mit Aufschnitt gönnen. Und dann gibt es aber auch die, die dann sagen, hey, voll Girl Dinner, ich habe gar nichts zu essen, ich lege mich jetzt ins Bett und penne. Und entweder, weil ich kein Geld habe oder weil ich mir denke, ich darf jetzt nichts essen, weil ich bin mit meinen 30 Kilo zu schwer. Es sind halt auch Essstörungen, die da hart getriggert werden, die da teilweise auch abgefeiert werden.
Und ich glaube eigentlich nur das Zweite, was du genannt hast, ne, das entspricht so dem ursprünglichen Geist von diesem Girl-Dinner. Also weder dieses ich lutsche Eiswürfel, noch ich nehme zwar so simple Zutaten, aber ich drapiere die richtig geil, sodass am Ende doch wieder Foodporn ist. Das ist ja beides nicht so das, was diesem ursprünglichen Video, das alles ausgelöst hat, entspricht. Es sind anscheinend sehr viele Leute darauf eingestiegen, ohne das wirklich zu verstehen, was da wirklich der Sinn hinter diesem initialen Video war, habe ich das Gefühl.
Ja, es ist halt auch die Frage, wollen die das überhaupt verstehen oder ist ihnen das egal? Das ist ein Hashtag, den sie für sich nutzen wollen, weil sie halt das zeigen wollen. Vielleicht auch vielleicht sarkastisch.
Oder vielleicht gibt es gar keine tiefere Motivation dahinter. Oder Internet tut Internet-Dinge und Motivationen ändern sich. Also davor bist du nicht geschützt.
Ja klar, das verselbstständigt sich irgendwie. Natürlich. Die ursprüngliche Posterin, die wird ja eine Motivation gehabt haben. Aber natürlich muss nicht alles, was dem folgt, dem entsprechen.
Nicht mal das. Also gerade im Social-Media-Bereich einfach mal so was reinposten, halte ich für eine vollkommen normale Sache.
Nee, also bei mir ist das alles immer bis ins Detail durchdacht. Deswegen poste ich ja nur jeden Monat einmal was.
Ja, ich deswegen gar nicht. Ich kann nicht so weit denken.
Ja, ich weiß leider nicht, ob sich die ursprüngliche Posterin da wirklich mal ausführlich zu geäußert hat.
Ich meine, sie hätte irgendwann einmal was gesagt, von wegen, dass es eigentlich gar nicht in die Richtung gehen sollte mit diesem wir essen nichts am Abend, dass das nicht beabsichtigt war. Ich glaube, darauf hat sie mal Stellung bezogen.
Ja gut, um diese sehr negative Entwicklung ja wahrscheinlich zu blockieren.
Ich meine, sie hätte irgendwo gesagt, dass sie halt diese Entwicklung auch komplett gegen den Strich geht, dass sie sowas eigentlich gar nicht fördern wollte und das nicht gemeint war. Aber wie du schon gesagt hast, Mike, das Internet tut Internetdinge und das verselbstständigt sich halt.
Ja, es ist leider so, deshalb muss man sowas auch immer mit einem bewussten Auge betrachten.
Und einem weinenden.
Ja, und es ist trotzdem in Ordnung, abends einfach nur eine Stulle zu essen. Oder sich eine Packung Wurst reinzuziehen.
So wie sich die einen vielleicht abends einen kompletten Braten reinorgeln, kann man auch abends einfach nur eine Scheibe Brot essen.
Was ist euer Lieblings-Girl-Dinner?
Puh, habe ich ein Girl-Dinner? Gelten Cheeseburger?
Oh, ist eigentlich schon zu viel Aufwand. Also wenn, dann die richtig schlimme Variante, die du in der Mikrowelle nur machst, wo nichts drauf ist, außer vielleicht Käse. Ja, Käse wäre schon angemessen.
So vom Meckes mitgenommen, so zwischendurch, auf dem Heimweg.
Ja, nee, das ist einfach nur Fastfood.
Ja.
Ich weiß gar nicht, ob ich richtiges Girl-Dinner mache. Es zählt ja nicht, wenn ich tagsüber zwischendurch den Kühlschrank plünder. Das ist einfach nur verfressen.
Was halt zwischendurch immer wieder ein kleines Girl-Dinner.
Mein Girl-Breakfast und Girl-Zwischen-Breakfast und Girl-Brunch und Girl-Nachmittags-Lunch. Ja,
aber dazwischen noch richtig Mittag- und Abendbrot natürlich.
Ja, klar.
Also bei mir wäre es im Zweifel halt wirklich irgendwie belegtes Brot, einfach nur Scheibe Wurst draufgeklatscht oder ja, einfach Buttergemüse in eine Pfanne gehauen.
In die Pfanne, bist du wahnsinnig.
Das ist also ja schon wieder zubereitet. Deswegen, ja. Ich bin auch gerade im Überlegen. Ich koche immer in weiser Voraussicht, wenn ich Reis koche, was eigentlich fast jeden Tag ist, immer zu viel Reis, sodass ich immer alten, kalten Reis quasi da habe, den ich entweder aufwärme, zu gebratenem Reis verarbeite oder halt tatsächlich zwischendurch einfach nur Reis mit irgendetwas esse. Und ich habe eben gesehen, dass ich da voll im Trend liege, weil ich häufig den Reis zusammen mit Dosenfisch esse. Und Dosenfisch bzw. Essen aus der Dose ist wohl auch so ein Trendding. Also das könnte mein Girl-Dinner sein, wobei ich das selten am Abend esse. Das wäre so mein Girl-Lunch.
Dann bin ich auch voll im Trend. Ich gehe sogar so weit, Tobias kennt das vielleicht, ich esse Dosenessen kalt.
Das ist eher so das absolute Perversen-Dinner, aber ja.
Ach, so eine schöne Hühnersuppe, einfach Dose einmal durchschütteln oder so ein Texas-Topf, geht schon ganz gut.
Vor allen Dingen Hühnersuppe kalt, dieses Gefühl, dieser Belag, der sich dann in deinem Mund ablegt, nee.
Ja, tut er ja nicht, wenn du die Dose vorher schüttelst.
Ich habe das Gefühl, das macht es nicht besser. Ich könnte doch ein Auge zudrücken, wenn du jetzt gesagt hättest, ja, hier, wie hießen die, Ravioli oder sowas, ohne aufzuwärmen.
Also bei Ravioli mache ich Schluss, die kann ich kalt nicht essen.
Ach, die kann ich wiederum kalt essen. Habe ich aber schon seit ewig nicht mehr getan.
Ja, oder halt, wie du schon gesagt hast, so Dosenfisch. Einfach mal so eine Dose Fisch eingelegt, ist immer gut.
Mm. Und gesund, weil Fisch.
Ja, darum geht's ja nicht. Aber mir ist tatsächlich auch so dem Klischee, also dem Girl-Dinner, wie ich es so verstehen würde, entsprechend, ne, von wegen, habe ich diese Woche gerade erst gemacht, weil ich wirklich zu faul war, irgendwann abends. Irgendwie so ein Weichkäse oder so ein Camembert oder irgendwas, was man vielleicht nur als Brotbelag im Kühlschrank hat, davon ein paar Scheiben abschneiden, vielleicht noch eine Käsescheibe, die eigentlich für einen Burger gedacht war und halt Salami, vielleicht noch ein paar Salatblätter, wenn welche im Haus sind. Fertig. Wunderschön. Oder ich weiß nicht, eigentlich müsste man das auch als Girl-Dinner bezeichnen können, einen exquisiten Salat, den ich mir immer mal wieder mache. Er besteht daraus, dass ich Oliven nehme und eingelegten Feta und eingelegten Knoblauch und da schütte ich alles in eine Schüssel und rühre es kurz um. Fertig. Geil.
Was auch so als Girl-Dinner-Snack gehen würde, Kochschinken, Scheibe Käse, einmal zusammen aufgerollt und guten Appetit.
Das mache ich auch. Ich führe dann noch Sriracha-Soße dazu.
Ich kann nur Salami mit Senf empfehlen. Also wirklich eigentlich der perfekte Snack.
Welchen Senf nutzt du?
Da müssten wir eigentlich mal eine separate Folge drüber machen, weil das ist ein umfangreiches Thema. Mein Favorit ist Löwensenf extra scharf.
Sehr gut.
Aber boah, ich bin da auch offen. Also Dijon-Senf grundsätzlich ist schon mal eine sehr gute Sache. Hier der Kühne, mittelscharfe Senf ist okay. Bautzner ist auch ganz gut.
Nee, Bautzner geht für mich schon wieder zu sehr in Mayo-Richtung. Ist mir zu lasch.
Ja, Bautzner spielt vielleicht eine nostalgische Komponente eine Rolle, weil okay. Das halt so der typische DDR-Senf ist und in meiner Kindheit gab es halt nichts anderes als Bautzner.
Ihr müsst mal die Augen offen halten. Ich weiß nämlich nicht, ob das bei euch überhaupt zu haben ist, aber hier in der Rhein-Ruhr-Gegend bekommt man auch Monschauer-Senf, also Senf aus der Monschauer Senfmühle. Für gewöhnlich so ein kleines Steingut oder Tontöpfchen, wo da Monschauer Senfmühle draufsteht. Kann man bestimmt auch bestellen, habe ich nie nachgeschaut. Aber die machen geilen Senf.
Ja, es gibt sehr viele regionale Senfmühlen. Bei uns wird gerade Altenburger ziemlich angepriesen, finde ich aber nicht ganz so geil. Ja, Monschauer kenne ich vom Sehen her nicht.
Ja, die haben einen Online-Shop. Die Monschauer Senfmühle im Original Steinzeugtopf.
Wäre das ein Göldener, eine große Schüssel Senf, die man dann einfach auslöffelt?
Ich glaube, da musst du kotzen.
Also, weiß ich nicht. Eine große Schüssel ist vielleicht übertrieben. Ja, weiß ich nicht. Ich meine,
wenn ich 335 Milliliter Senf löffel, ich glaube, dann geht's mir danach anders. Nicht bestimmt gut.
Vielleicht sollten wir einmal dieses Experiment machen, in der 100. Folge oder so als Jubiläum.
Live, on cam, einen Topf Senf auslöffeln.
Klar.
Ich gucke euch zu und feuer euch an und esse währenddessen Chips.
Mhm.
Mit Ketchup.
Das ist widerwärtig.
Also gucken wir beide Tobias dabei zu.
Ja, aber was isst du denn? Ich esse ja die Chips.
Ich mache mir einen faulen Eintopf.
Was ist fauler Eintopf? Wenn die kalte Hühnersuppe schon eine Woche offen rumstand, oder wie?
Kaisergemüse, Kartoffelspalten zusammen in den Topf hauen, aufkochen, würzen, zerstampfen, fertig. Wenn du es im großen Topf machst oder halt die ganze Tüte nimmst, hast du für 2-3 Tage ordentlich was zu essen.
Hm.
Kann man auch hervorragend als Soße benutzen.
So wie du es beschrieben hast, klingt das irgendwie so, als würde es nicht unbedingt allzu ästhetisch aussehen. Im Gegensatz zu dem, was man ja bisher so klischeemäßig von Essen in Social Media hauptsächlich mitbekommt, nämlich Foodporn. Wie gesagt, was beim Göldener wohl auch schon ansatzweise so, wo eine gewisse Verbindung hergestellt wird, was aber eigentlich nicht dem ursprünglichen Geist des Göldeners entspricht. Aber ja, Foodporn. Was haltet ihr davon? Wie viele Kanäle habt ihr abonniert auf den entsprechenden Plattformen?
Viel. Oh Gott, ich habe es ja nicht gezählt, aber ich habe definitiv einige Kanäle, die mit Essen prahlen können, abonniert. Aber für mich ist das auch viel Inspiration. Wenn ich halt gerade nicht weiß, was willst du kochen, dann gucke ich mir halt geiles Essen an. Ich google mir auch einfach nur geiles Essen und dann überlege ich mir, was ich so ähnlich kochen könnte, was nicht so wahnsinnig lange und aufwendig ist.
Ja, also so Foodporn, da ist ja normalerweise kein Rezept dabei, ne? Und ich wäre einfach nicht in der Lage abzuleiten, wenn ich da so ein Bild von geilem Essen sehe, wie man das machen könnte. Da fehlen mir dann die Fähigkeiten, glaube ich.
Ja, das ist immer, wenn ich nicht weiß, was ich kochen soll, dann gucke ich dann mache ich eine Bildersuche, irgendwelches geiles Essen und stehe dann im Laden und sag so, okay, wir brauchen die und die Sachen, das kochen wir uns so grob zusammen. In die Richtung möchte ich geschmacklich gehen. Also, ja. Das ist eigentlich bei mir hauptsächlich Inspiration eigentlich, ja.
Ja, also für mich ist ein Kernpunkt das, was Tobias auch schon angesprochen hat, diese Ästhetik dahinter. Und ich finde Foodporn an sich absolut scheußlich. Essen fotografieren finde ich okay, aber ohne Mehrwert dieses hübsch angerichtete Essen quasi darzustellen, finde ich, das hat diesen selbstdarstellerischen Touch. Und wirklich ohne diesen Mehrwert sehe ich das gar nicht ein, weil das ist dann nur für die Kamera gemacht. Und für die Kamera zu kochen, das ist halt so eine, das kann theoretisch jeder. Für einen Geschmack zu kochen ist was ganz anderes. Und alleine der Aufwand, den man da reinsteckt, gerade bei warmem Essen, das irgendwie so hübsch anzurichten und ja, dann noch hier irgendwie eine Zwiebel, da noch irgendwie das ausrichten. Gerade bei warmem Essen frage ich mich dann, warum zur Hölle lässt du dieses gute Essen kalt werden?
Der Mehrwert wäre dann also, dass man es auch isst und dass es schmeckt, oder wie? Der Mehrwert, der dir fehlt?
Nein, schreib das Rezept dazu.
Ach so, ja, okay.
Das finde ich zum Beispiel, das zählt aber bei mir nicht mehr unter Foodporn. Das ist einfach nur, eigentlich steht das Rezept im Fokus und das Essen wird danach gezeigt, wie es aussieht. Weil es irgendwie, keine Ahnung, eine besondere Konsistenz haben soll. Oder einfach nur, um zu zeigen, appetitanregend, wie das denn aussehen könnte, so serviervorschlagmäßig. Aber so dieses reine, hier, ich habe einen hübschen Teller Essen, das ist immer für mich so ein reines selbstdarstellerisches Ding und, oh nee, also ungefragt Essen, Fotos, meh.
Das nennt sich halt bildende Kunst. Also da geht's nur mal um eine reine Ästhetisierung des Ganzen. Es soll einfach nur schön aussehen, das ist doch okay.
Ja, ich würde es aber deshalb nicht konsumieren, weil es halt absolut keinen Mehrwert bildet.
Ein Bild von, keine Ahnung, Boys oder so würde mir da einfallen, aus irgendwelchen Gründen. Das hat doch auch keinen Mehrwert, so gesehen.
Ja, deshalb ist das auch eher so esoterische Kunst. Tacke eine Käsescheibe an der Wand. Ist Kunst.
Wie kommst du da auf esoterische Kunst?
Weil das für mich fernab von jeglicher Kunst ist.
Also was ist dann für dich Kunst? Weil dann bleibt ja nicht mehr so viel übrig.
Also wenn es innovativ ist, bei Beuys würde ich das sogar sagen, kann man das vielleicht sogar noch sehen.
Das ist ein willkürliches Beispiel. Ich habe kein Bild von Beuys vor Augen.
Ja, sowas wie der Hundeschlitten mit den Fettklopsen da drauf. Das hat er gemacht, weil er so seine Bergsteiger-Trauma-Erfahrungen quasi symbolisieren und verarbeiten wollte. Sowas sehe ich dann auch wieder ein. Aber ein Quadrat an eine Wand malen. Wenn der Erste das macht, ist okay. Wenn der Dritte das macht, oh nee, geh weg.
Okay, du bist also einfach ein Kunstverächter.
Nee, es ist halt redundant.
Ja.
Immer wiederholend im Prinzip das Gleiche und es erschließt sich halt null Mehrwert.
Nee, Verfeinerung, Verbesserung.
Ja, welche Verfeinerung, Verbesserung? Du machst das an der Stelle ja nur, um das Foto posten zu können. Das schwingt halt immer für mich mit.
Ja, ja, ich meine jetzt nicht unbedingt auf Foodporn bezogen, sondern auf Kunst im Allgemeinen. Irgendwelche abstrakten Formen wird auch schon ein Höhlenmensch in seiner Höhle an die Wand gemalt haben. Deswegen hätte, keine Ahnung, Kandinsky niemals Kunst machen sollen, weil das redundant ist, oder wie?
Nein, das ist dann Skill. Also da geht's ja auch wirklich nur um die Darstellung. Beim Essen geht es nicht um die Darstellung.
Also ich muss auch sagen, ich esse auch nicht hässlich. Also wenn ich mir was auf den Teller tue, muss das auch für mich hübsch aussehen.
Ach, ich bin da Bauer bis zum Ghetto. Also ich hau das Essen für mich so auf den Teller, wie es gerade passt. Ich sehe das bei Restaurants ein, dass die das machen, weil das gehört halt irgendwie so zum guten Stil. Aber auch da sollte man nicht übertreiben.
Ich gehe mit einer Freundin ans All-You-Can-Eat-Buffet. Wir klatschen uns beide den Tellerrand voll. Wir gehen zur Kasse und sie dann so, warum sieht dein Teller immer so gut aus? Und ich mir denke, ich kann das gar nicht anders anrichten. Das geht wirklich nicht. Deswegen, also ich richte den Teller nicht extra her fürs Foto, sondern ich mache den Teller so.
Ja, ich finde, das gehört auch irgendwie zu diesem Zelebrieren, was ich vorhin schon gemeint habe. Ne? Als ich ein bisschen mehr gekocht habe als jetzt, da habe ich das eigentlich auch immer ziemlich schön angerichtet. Okay, ich habe auch Fotos davon gemacht, aber die auch nur im kleinen Kreis verteilt. Das ist jetzt nichts für Social Media gewesen oder so. Aber ich finde, dass zu so einer quasi zelebrierten Mahlzeit, da gehört das schon fast irgendwie dazu. So ein bisschen. Auch wenn es an sich natürlich keinen Mehrwert hat. Das schmeckt am Ende genauso, als wenn ich die Zutaten auf den Teller klatsche.
Wenn es dadurch kalt wird, sogar noch schlechter.
Naja, das dauert jetzt nicht so lange, dass es dadurch kalt wird. So ein paar Kartoffeln ein paar Zentimeter zu verschieben, das geht relativ schnell.
Ja, und das, was man drüber streut, hat man ja vorher schon vorbereitet. Mise en place, sehr wichtig.
Ja.
Bitte was?
Musst wissen, wo alles liegt und am besten sollte es schon bereit liegen.
Genau. Du bereitest in der Küche halt alles vorher vor, was du halt später brauchst. Und das ist dann quasi der Mise en place.
Ja, aber deswegen kann ich mit Foodporn theoretisch auch einiges anfangen. Also ich sehe das eigentlich ganz gerne. Ich habe tatsächlich nirgendwo irgendeinen Kanal davon abonniert, so, der in die Richtung geht. Aber ich bin auch nicht auf Instagram oder TikTok oder so unterwegs. Aber grundsätzlich finde ich es schon cool. Wobei ich gemerkt habe, es kriegt noch einen ziemlichen Bonus, wenn das, was ich da sehe, halt auch nicht nur ästhetisch geil ist, sondern wenn es halt wirklich irgendwie meinem Geschmack entspricht. Mhm. Also wenn da ein Pilzgericht mit Ketchup oder so besonders ästhetisch angerichtet ist, dann finde ich das vielleicht doch nicht so geil, weil ich es halt nicht unbedingt essen würde. Aber wenn ich sehe, ja, das sieht lecker aus, also in zweifacher Form. Erstmal, es sieht ästhetisch gut aus und es sieht aus, als würde es schmecken. Das ist doch eigentlich ganz geil.
Muss einen auch verlocken, dass man draufklickt und das Rezept erfahren möchte.
Ja, da bin ich zu sehr verankert in dem Zustand, dass ich eigentlich 35 Jahre nicht wirklich kochen konnte oder noch mehr. Und deswegen gar nicht diesen Gedanken habe, dass ich es nachkochen könnte. Weil ich intuitiv sagen würde, ja, kann ich eh nicht. Aber ich guck's mir gerne an.
Und wenn ein Rezept dahinter steckt, haben wir wieder Mehrwert.
Wie gesagt, ich bin halt auch mittlerweile so ein Mensch, der braucht nicht mal mehr ein Rezept. Ich guck mir das Bild an und überleg mir, wie ich da hinkomme.
Ja, bist du mir um einiges voraus.
Das kannst du dem Durchschnittsbürger nicht anbieten. Also ich würde es wahrscheinlich auch hinkriegen bei vielen Sachen, aber so grundsätzlich Abneigung.
Dieses ganze Prinzip des Foodporns, glaubt ihr, dass das irgendwie, also abgesehen davon, dass es potenziell vielleicht kalt werden könnte, dass es irgendwie seine negativen Seiten hat?
Es führt zu ästhetischer Eskalation.
Okay, bitte erkläre das.
Naja, Internet tut Internet-Dinge und es muss immer krasser werden.
Ja, aber lass sie doch.
Und dann, ja, aber dann bist du halt auch wieder nicht mehr bei, ich richte mir das in 2 Minuten schön an, sondern ich mache dort daraus ein Kunstwerk und das Essen ist im Prinzip für die Tonne. Oder ich koche wirklich nur für die Kamera.
Okay, ist ein Aspekt, würde ich dir geben, aber mal angenommen, man isst das dann auch. Dann ist es doch okay. Also selbst wenn das der reinen Selbstdarstellung dient, ist doch kein Problem.
Ich finde, es geht dann auch teilweise, wenn das wirklich so ästhetisch eskaliert, eventuell in Richtung Food Photography. Und da sind die Sachen halt nicht alle essbar. Aber da geht es halt auch um das perfekte Foto, weil Food Photography halt normalerweise auch für Werbung und Co. Und da leuchtet einem dann schon wieder ein, dass das Ganze nicht essbar sein muss, sondern einfach nur möglichst perfekt und geil aussehen muss. Und ich finde, wenn du das mit einem zu Hause oder in deiner Showküche hergestellten Werk schaffst und das vielleicht hinterher essbar ist, why not?
Ja, also klar, es hat keinen großen Nutzen, außer jetzt vielleicht Likes abzugreifen oder irgendwie Ego-Befriedigung halt. Aber das heißt doch nicht, dass es dann schlecht ist oder dass man es auf gar keinen Fall machen darf oder so.
Ich weiß nicht, aber ist der Begriff Food Porn nicht auch quasi selbsterklärend, was das angeht? Ich meine, es gibt Bilder von geile Bilder von Essen, das dich anspricht. Bei Porn jetzt nicht viel anders. Und ob du dir jetzt auf den Burgerwein einen quasi runterholst oder auf was anderes, dann ich lasse das mal offen stehen.
Auf den Burger einen runterholen finde ich eine ungünstige Formulierung. Ich muss da gerade an eine in einer zukünftigen Folge folgenden Diskussion über Burgersoßen denken.
Also, ich finde das auch nicht verwerflich. Ich finde es für mich einfach nicht, ja, relevant. Also, ich konsumiere halt diese Inhalte dadurch nicht. Ich würde es auch niemandem verbieten.
Man würde dich aber auch nicht dazu bringen können, weil das halt absolut einfach nichts für dich ist.
Richtig.
Ja, das ist ja okay, ne? Das ist halt die individuelle Einstellung dazu. Und klar, dann guckt man sich das einfach nicht an, wenn man nicht drauf steht. Man könnte sich auch vorstellen, dass es wirklich objektiv negative Folgen haben könnte. Und da hast du, glaube ich, gerade schon einen Punkt angesprochen, dass es vielleicht dann doch so weit geht, dass das Essen zubereitet wird, ordentlich, naja, perfekt arrangiert wird und alles. Und dann landet es im Müll, nachdem das Foto auf Instagram gepostet wurde. Und das wäre dann schon objektiv scheiße.
Ja, und genau diese Gefahr sehe ich gerade bei Backwaren. Kuchen, total hübsch angerichtet, alles verziert mit Fondant. Der ekelhaftesten Zuckermasse, die es überhaupt gibt.
Ich habe schon Kuchen mit Fondant gemacht und trotzdem wurde er komplett aufgegessen.
Ja, bei uns wird er auch aufgegessen, aber er ist halt kein leckerer Kuchen. Er ist wirklich ein darstellender Kuchen. Wir essen zu jedem Kindergeburtstag einen Fondantkuchen, weil meine Schwester halt einfach den total übertrieben hübsch dekoriert. Und das ist dann auch für die ganze Familie halt, ja, zelebrierter Kuchen. Aber das ist nicht der beste Kuchen, der da auf dem Tisch steht. Der beste Kuchen ist immer irgendwie der Erdbeerkuchen. Der sieht vielleicht nicht hübsch aus, aber er ist der beste.
Also bei mir war es ein Oreo-Kuchen und der war immer gefragt.
Okay, wie hast du Fondant über den Oreo-Kuchen gezogen?
Ja, als Zierde, weil ich ihn schwarz-weiß verziert habe mit einer dünnen Fondantschicht und Schokolade.
Also an der Stelle bin ich dann auch dafür, ich nehme gerne ein Stück von dem Kuchen, aber ich ziehe den Fondant ab, okay? Darf ich das?
Mm-mm.
Verdammt. Ja, dann kein Oreo-Kuchen für mich.
Aber ganz so grausam kann der doch auch jetzt bei dir in der Familie zum Beispiel nicht ankommen, sonst würde das doch nicht immer wieder gemacht werden. Wenn wirklich jeder der Anwesenden jedes Mal kotzen muss von diesem Fondantkuchen, wovon ich übrigens keine Ahnung habe, ich glaube, ich habe sowas noch nie gegessen.
Also bei uns ist das halt wirklich eher so ein Kinderkuchen. Erwachsener isst mal ein Stück, aber so grundsätzlich, dieser Zucker-Overload ist schon ein sehr unangenehmes Mundgefühl.
Wie dick ist eure Fondantschicht?
Naja, meist wird eine Fondantmatte gekauft. Und die Dinger sind dick. Also, ich sage nichts gegen so eine hauchdünne Fondantschicht.
Da ist der Unterschied. Ich habe niemals eine Fondantmatte. Ich habe mir meinen Fondant selber angemischt und geknetet.
Ja, und das ist dann wieder okay, aber ist der dann auch stabil genug?
Ja.
Also, man darf mit Fondant echt nicht übertreiben. Nur das Problem ist halt gerade bei sowas wie Fernsehbacksendungen. Die haben diese Fondantschicht meist irgendwie aus einer Packung.
Das ist wieder Unterhaltungsmedium.
Ja, Aber genau das ist halt so dieses, wir kochen für die Kamera, dann essen wir ein ganz kleines Stückchen davon und hoffen, dass vielleicht irgendwelche Kinder uns den abnehmen. Ansonsten essen wir den Kuchen nicht und schmeißen den weg.
Ich glaube nicht, dass der an Kinder rausgegeben wird.
Na, weiß ich nicht, je nach Promi vielleicht.
Nee, schon allein die ganzen Aufbauten auf dem Kuchen muss der wieder wegnehmen, weil die ja mit Stäbchen gesichert werden müssen.
Ah ja, stimmt, das kommt ja auch noch dazu.
Das ist nicht kids-safe.
Kochshows und so, das würde ich mit Foodporn jetzt nicht so in Verbindung bringen. Ne? Ich habe bei Foodporn wirklich eher so, also noch eher den typischen sogenannten Influencer im Kopf, der dann vielleicht den Kram auch nicht selber kocht, sondern in ein Restaurant geht und da die edlen Speisen, die er bestellt hat, fotografiert. Und auch da würde ich vielleicht das Risiko sehen, dass sowas dann nur bestellt wird, um es zu fotografieren. Das wäre dann wieder dieses Problem der Essensverschwendung, was dadurch vermittelt werden oder was dadurch sich ergeben kann.
Oh, aber jetzt weiß ich, worauf du hinaus willst. Ja, den Punkt sehe ich auch als recht, na, nicht gefährlich, aber schon so eine negative Komponente.
Also meines Erachtens halt die einzige, die ich mir überlegen könnte oder die ich mir vorstellen könnte bei Foodporn, weil ansonsten sehe ich da keine wirklichen Nachteile, die jetzt nicht subjektiv sind.
Ja, also wie vorhin schon vielleicht leicht angeschnitten, diese hübsche Form sehe ich zum Beispiel bei Verkäufern und bei Werbung und so weiter, sehe ich das komplett akzeptabel. Weil du musst dich auf dem Markt irgendwie behaupten. Und da ist halt quasi dann der Sinn und Zweck des Ganzen die ästhetische Darstellung oder alleine so die Darstellung des Essens ein großer Faktor, weil du damit Kundschaft kriegst. Keiner würde in ein Restaurant gehen oder wenige Leute würden in ein Restaurant gehen, wo du einfach so das Essen auf den Teller geknallt bekommst. Es sei denn, es ist verdammt geiles Essen.
Ja, wobei das natürlich ein ganz anderes Thema ist, nur Marketing und so, ne? Das hat dann mit Foodporn im, also Foodporn ist ja irgendwie immer, oder verstehe ich zumindest so, wird von Hinz und Kunst gemacht und dient eigentlich keinem höheren Zweck, wie jetzt eben Marketing zum Beispiel.
Genau.
Ja, der höhere Zweck ist dann halt Likes abgreifen wahrscheinlich.
Ja. Als Inspirationsquelle finde ich es auch eigentlich okay.
Eigentlich.
Also das große Problem ist halt, es ist so omnipräsent. Und wenn ich wirklich so Foodporn-mäßig gerne was habe, dann ist das halt tatsächlich ein, ich guck mal kurz nach irgendwie einem Bild von einem Burger oder ähnlichem, um zu gucken, was könnte man da noch so drauf tun? Oder wie könnte ich jetzt mein Hähnchen anbraten? Welche Zutaten sehe ich da vielleicht noch mit? So eine schöne Ananas dazu zum Beispiel?
Also wenn es omnipräsent ist, dann musst du aber deinen Social-Media-Konsum hinterfragen, weil ich komme damit sehr selten in Kontakt, wenn ich es nicht explizit suche.
Naja, Essen ist halt immer irgendwo da. Also das ist in Social-Media halt viel vertreten.
In meinem Twitter-Feed kommt das so gut wie nicht vor.
Na, vielleicht hast du auch alle geblockt.
Ja, die ganzen Nazis und Gronkh-Fans, sind das ausgerechnet die, die Foodporn posten?
Vielleicht wird es durch was anderes verdrängt. Also bei mir ist es zumindest immer unterschwellig da. Es ist nicht täglich, aber trotzdem, es kommt immer wieder halt irgendwie ein Rezept oder ähnliches hoch. Aber Rezepte sind wiederum halt dann okay.
Ja. Eine Sache, mit der ich auch nicht in Kontakt komme, ist, das Ganze in bewegte Bilder zu überführen. Da sind wir dann nicht nur bei der Darstellung des Essens an sich, also des Nahrungsmittels an sich, sondern wirklich des Essvorgangs. Da gibt es ein ursprünglich aus Korea stammendes Konzept namens Mukbang. Oder im Westen gibt es auch einfach das Social Eating, was nicht ganz so speziell ist wie Mukbang. Ja, zur Erklärung ganz kurz. Unter Mukbang wird verstanden, dass sich Leute filmen und das dann wahrscheinlich streamen oder auf YouTube stellen und so, wie sie große Portionen an Essen zu sich nehmen.
Verschlingen.
Und was mich dabei am meisten schockiert, das gucken sich dann auch noch Leute an. Was sind eure Erfahrungen damit? Was haltet ihr davon?
Ich glaube, ich habe ganz am Anfang, als es gerade hier nach Europa bekannt wurde, tatsächlich mal reingeschaltet, um zu gucken, was zum Henker ist das eigentlich? Da war irgend so ein Typ, der unglaublich viel gegessen hat und das ist wirklich verschlingen. Und ich habe mehrere Sachen von ihm reingeklickt, nichts ganz gesehen und danach, glaube ich, auch nie wieder angerührt. Interessiert mich einfach nicht. Ist aber wie so ein Autounfall. Faszinierend, aber ich muss nicht hinschauen wollen. Das Gleiche gibt es halt auch im Fernsehen. Also Man vs. Food ist so eine Sendung, die mir spontan einfallen würde. Es ist auch so eine Unart.
Ich würde das ja am ehesten als Food Gore bezeichnen, weil es halt wirklich bisschen arg heftig ist, also gerade das Mukbang, aber so diesen Faktor Social Eating, wo es halt wirklich nur darum geht, insbesondere, keine Ahnung, wenn du alleine bist, wir werden immer mehr in der Gesellschaft zu Singles und Essen als gesellschaftliches Ding würde ich mir auch nicht geben, aber ich kann verstehen, dass man das so sieht, dass man vielleicht gerne mit anderen Leuten isst und dann noch nebenbei chattet, aber ich würde es halt auch nicht machen.
Nee, dann lieber Serien gucken.
Ja, und das Krasse ist ja, dieses Mukbang ist ja nicht so Jumbo-Schreiner-mäßig, à la wir essen einfach mal hier und da eine große Portion und haben da irgendwie eine Wertung dahinter. Das ist wirklich einfach nur immer extremer werdend und immer größer, immer fetischisierender. Irr.
Ja, ich weiß gar nicht, ob man das wirklich in einen Topf werfen kann. Ha. Dieses Mukbang oder hier Jumbo Schreiner, beziehungsweise Man vs. Food oder solche Sachen, wo es halt wirklich um die schiere Masse anscheinend geht. Ne, da steckt ja wahrscheinlich eine andere Motivation hinter als bei dem Social Eating, wie du gerade schon gesagt hast, wo es eben einfach nur ums Essen an sich geht, aber jetzt nicht um besonders große Portionen oder so. Also das kann ich mir auch nicht erklären. Wie kommt man denn darauf, also bei diesem Mukbang, warum denn ausgerechnet so wahnsinnig viel? Was ist denn da der Grund? Also diese soziale Komponente, das würde ich für mich auch nicht gelten lassen, aber das kann ich auch nachvollziehen. Aber diese übergroßen Portionen, warum?
Das ist ein Kink.
Ja, wahrscheinlich, ne?
Ja, ich sag mal so, vor einer Weile trendete auch Torture auf Twitch, wo sich Leute dann halt wirklich vom Chat haben foltern lassen. Vielleicht erwartet man ja auch sowas dabei und ich würde den Leuten sogar unterstellen, wenn sie so Riesenportionen essen, dass sie dann auch irgendwann leiden. Und Menschen wollen andere Menschen gerne leiden sehen. Vielleicht ist es auch das, was so ein bisschen noch mitschwingt dabei.
Ich glaube, beim Mukbang geht es aber auch gar nicht darum, die Portionen aufzuessen. Ich meine, mich erinnern zu können, dass der Typ nämlich von allem Möglichen, was er da hatte, immer wieder hier und da was zugegriffen hat, aber teilweise auch einfach dann seinen Gang quasi schon weggeräumt hat und dann was anderes geholt hat.
Auch da hoffe ich für ihn, dass er es am nächsten Tag dann weitergegessen hat.
Keine Ahnung.
Und das nicht im Müll gelandet ist.
Vielleicht hat er es offscreen seinen 12 Kindern gegeben, die er durchfüttern muss. Von der Masse her müsste es reichen.
Aber Kinder ziehen doch auch in Social Media.
Ja, aber vielleicht sind die noch so jung, dass sie nicht dürfen. Oder vielleicht haben die einen eigenen Kanal und haben bei ihm nicht zu erscheinen.
Ah, Fremdwerbung, ja gut. Würde ich innerhalb der Familie auch unterbinden.
Oder die sitzen vielleicht im Keller und nähen alle fleißig.
Ich weiß nicht, ob das in Korea so ein Ding ist.
Nee, das nicht. Aber ich weiß auch nicht, ob das ein Koreaner war.
Ja, okay. Ja, ich habe gerade mal meine Kenntnisse der koreanischen Sprache aufgefrischt und festgestellt, Mukbang setzt sich zusammen aus den Begriffen für Essen und Übertragen. Also zumindest in der Begrifflichkeit, da ist von diesen großen Portionen gar nicht die Rede. Dann wäre es ja doch wieder wie dieses klassische Social Eating irgendwie.
Social Eating, aber voll eskaliert.
Ja, nicht zwingend anscheinend.
Ja, ich meine aber auch, das war die Entwicklung, die danach kam. Also ursprünglich, gerade für Korea, war es halt wirklich dieser soziale Aspekt. Und das hat sich dahin dann auch wirklich nur entwickelt, dass das immer extremer wurde. Weil die Koreaner waren meines Wissens nach halt wirklich so ein Völkchen von wir essen gemeinsam und zelebrieren das. Und wenn wir jetzt alle einsam sind, dann, das war in der Anfangszeit von Corona. Also da habe ich es zumindest mitbekommen, da kam das dann groß raus. Wo die Leute dann halt nicht mehr irgendwie sich kurz abends im Restaurant treffen und gemeinsam was essen.
Ja, einer der Vorteile von Corona finde ich, dass man eben diesem Essen als soziales Event einfach komplett ohne jegliche Begründung, die man sich ausdenken musste, aus dem Weg gehen kann. Denn ich kann das ja überhaupt nicht nachvollziehen. Essen ist für mich nicht im geringsten ein soziales Erlebnis. Und ich gehe dem, wann immer ich kann, aus dem Weg. Ich finde es auch absolut furchtbar, ne? Also ich könnte mir sowas nicht angucken. Es ist körperlich für mich nicht möglich. Ich wollte mir im Vorfeld Dokumentationen über Mukbang angucken, habe eine gefunden und nach 2 Sekunden ausmachen müssen. Ich finde es abstoßend. Es gibt auf Wikipedia im deutschen Artikel zu Mukbang Videos. Eins davon geht 37 Minuten. Wenn man mich foltern, oh Gott, ich habe es gerade versehentlich angemacht. Wenn man mich foltern möchte, ne, wenn jetzt irgendjemand unserer Hörer, wenn denen auf den Sack geht, wie ich manchmal über bestimmte Gruppen lästere, ne, wenn sich da irgendwelche Sachsen oder Nazis, gut, ist jetzt ungefähr dasselbe, aber wenn die sich irgendwie getriggert fühlen und mich entführen und mich dann foltern wollen, dann müssen die mich nur auf einen Stuhl fesseln, Kopfhörer aufsetzen oder ein VR-Headset und genau dieses Video abspielen. Und ich bin nach 10 Minuten, ja, entweder tot oder tu alles, was die sagen, nur damit es aufhört. Ach, nach 5 Minuten.
Ich glaube, das könnte man auch einfacher erreichen. Man fesselt dich und isst einfach neben dir schön Äpfel.
Ja, schon, aber gerade wenn dieses Mukbang oder Social Eating auch in eine ASMR-Richtung geht, dann wird das ja nochmal extra betont. Wenn dann quasi das Mikrofon fast schon mit im Mund steckt, dann ist es ja nochmal eine Ecke lauter, als wenn einfach nur ein Apfel neben mir gegessen wird.
Ja.
Und genau das ist halt dieses Video auf Wikipedia. Ich finde es so furchtbar, in mir sträubt sich alles.
Ich kann auch sehr laut Nudeln schlürfen.
Unerträglich.
Also ich kann das bis zu einem gewissen Punkt nachvollziehen, deshalb werfe ich Äpfel ein. Grundsätzlich Essgeräusche, ja, okay, komme ich halbwegs mit klar. Aber was mich wirklich hart auf die Palme bringt, ist das Essen von Äpfeln. Halt wirklich dieses schabende Geräusch, insbesondere, es gibt halt Leute in meiner Gegend, die das machen. Wir haben ein Arrangement. Wenn diese Personen Äpfel essen in ihren Pausen, dann gehe ich eine rauchen, weil ich das einfach nicht abkann. Und gerade wenn so ein Apfel richtig schön schabend an deinem Ohr gegessen wird, ich glaube, auch du würdest richtig hart durchdrehen, Tobias.
Ja, ich kenne das halt aus dem Büroalltag auch. In der Ausbildung, da hatte ich auch einen Kollegen im Büro, der jeden Tag mindestens 2 Äpfel gegessen hat. Und das auch schön langsam. Da reicht so ein Apfel auch mal für eine halbe Stunde.
Ja, genau so einen meine ich.
Und da kannst du ja auch nicht viel machen. Du kannst dem alteingesessenen Mitarbeiter als frischer Azubi auch nicht sagen, ey, steck dir mal deinen Apfel sonst wohin, hör jetzt auf damit. Oder die ganze Zeit rausgehen, ist auch keine Option, wenn das halt immer eine halbe Stunde dauert. Dann kannst du auch nicht ewig lange Pause machen. Ja, es ist schlimm. Es geht nicht.
Ja, da muss man ein Arrangement treffen bei sowas. Jedem sollte klar sein, dass sowas eventuell Leuten sehr unangenehm ist. Und da muss man dann halt eventuell eine Lösung finden. Notfalls verlässt man das Büro. Also so, zieht um.
Manchmal kann man eben halt nicht aus dem Weg gehen, ne? Auch Leute, die in Zügen sitzen, die essen auch sehr gerne. Und häufig auch Äpfel. Da kannst du schlecht was machen.
Oh ja.
Ich versuche meinen Kindern beizubringen, dass man im Zug, Bus, Bahn, was auch immer, nicht isst und trinkt. Und dann letztens Maxi, Mama, aber ich habe ganz doll Durst. Ich so, ja, komm, dann kannst du was trinken. Aber wir dürfen doch im Zug nicht trinken.
Also bei uns in den Öffis ist das sogar verboten.
Ja, teilweise ist es verboten, teilweise ist es okay. Wo ich dann auch sagte, nee, also wenn du jetzt ganz dringend was trinken musst, dann versuch nicht zu kleckern, dann ist das okay. Dann sagt da keiner was. Aber jetzt großartig was Essen auspacken, was dann am besten auch noch riecht, das geht gar nicht.
Ich habe das Gefühl, viele Leute fahren die Strecke von Rostock nach Berlin nur, um essen zu können in Ruhe. Weil es einfach jedes Mal vorkommt.
Ja, also viele Leute denken an der Stelle auch wirklich nicht nach. Das Genialste, was ich mal hatte, war auf dem Arbeitsweg, halt unsere Öffis. Und der Typ saß ganz vorne quasi hinterm Busfahrer. Und der macht sich erstmal so richtig schön eine Packung Harzer Käse auf.
Oh.
Das hat keine halbe Minute gedauert. Da hat die Busfahrerin den richtig zur Sau gemacht. Musste dann sein Essen einpacken und ja, er musste den Bus zum Glück nicht verlassen für ihn, aber es war auch sehr unangenehm.
Das würde mich wahrscheinlich gar nicht so sehr stören. Also in extremen Fällen vielleicht, so Harzer Käse natürlich schon. Oder auch gekochte Eier sind nicht angenehm.
Typischer Feierabenddöner, beziehungsweise nach der Partydöner.
Oh ja.
Nach der Party, wenn man selbst gesoffen hat, würde es mich auch nicht stören. Aber wenn ich nicht gesoffen hätte und die Leute dann in der Straßenbahn ihre 10.000 Knoblauchdöner auspacken, ist auch ein bisschen unangenehm. Aber ich würde es tolerieren.
Ich könnte damit eher leben als mit den Essgeräuschen.
Also da könnte ich mit leben. Ich würde nur Hunger bekommen.
Oh, jetzt ein Döner.
Wie haltet ihr das denn, wenn jetzt nicht so dedizierte Social Eating Streams, sag ich mal. Also ihr guckt ja auch Streams, habe ich gehört. Wenn es da jetzt nicht um so typisches Social Eating geht, wenn also wirklich der Streamer oder die Streamerin sich hinsetzt, ne, mit dem Gedanken, so, ich esse jetzt was und laber nebenbei mit dem Chat, was übrigens auch für eine sehr schlechte Erziehung spricht, da die dann meistens mit vollem Mund reden. Ist das für euch okay, wenn dann in Streams oder in Videos allgemein nebenbei so gegessen wird?
Also ich muss da ganz klar ja sagen, ich tue es auch. Es gibt, glaube ich, kaum einen Stream, in dem ich nicht mindestens Schokolade, Kekse oder sonst irgendwas gerade so nebenher snacke.
Also ich find's auch nicht geil, aber habe ein gewisses Maß an Toleranz. Aber das hört zum Beispiel auf bei, ja, mit vollem Mund reden. Da bin ich sofort weg.
Ja, ich glaube, ich habe noch etwas weniger Toleranz. Aber mir ist es halt auch schon so weit, es reicht dann teilweise nicht mehr, den Stream zu muten. Wenn ich einmal kurz gehört habe, dass der Streamer gerade am Essen ist, ich dann schnell auf den Mute-Knopf drücke, dann reichen mir auch schon, wenn ich die Kaubewegung im Augenwinkel sehe und ich könnte eine Krise kriegen. Aber vielleicht bin ich da auch ein bisschen speziell.
Dazu gucke ich zu sehr Streams, wo die Kamera nicht der Hauptfokus ist.
Ich gucke vor allem auch Streams, bei denen Essen nebenher schwierig ist, weil man beide Hände zum Spielen braucht.
Ja.
Ich finde das gut. Es sollten nur Streams überhaupt noch erlaubt sein, bei denen man wirklich beide Hände am Controller haben muss und so, damit der Streamer gar nicht erst die Gelegenheit bekommt, sich irgendwas in den Mund zu schieben.
Wo es bei mir auch aufhören würde, wäre, wenn der Chat tatsächlich Feedback geben würde, dass das aktuell vielleicht nicht geil ist oder total übertrieben mit dem Essen und derjenige nicht aufhört. Oder sich am besten noch in so einer Rechtfertigungsschleife befindet und dann so, nein, aber ich hab jetzt total Bock und habt euch nicht so. Da würde ich, glaube ich, auch richtig ausrasten.
Ja, da gibt's ja beispielsweise so einen, bezeichnet sich selbst als Internetsender, wo diverse Moderatoren auch während der Sendungen sehr, sehr gerne essen. Die Rechtfertigung ist da meistens, ja, ich hatte halt keine Zeit, außerhalb dieses einstündigen Slots, in dem ich jetzt meine Sendung mache, irgendwas zu essen. Da fasse ich mir auch an den Kopf. Da gibt's auch regelmäßig Feedback, dass sich das eigentlich nicht gehört oder auch unangenehm ist. Und dann gibt's wieder Leute, die dann noch das Ganze extra betonen, ne, um die Leute, denen das nicht so passt, nochmal richtig zu triggern.
Ja, wie im Straßenverkehr. Vorsicht und gegenseitige Rücksichtnahme.
Tja, eine Illusion. Also es existiert halt nicht. Ja, aber ich habe jetzt daraus geschlossen, so dieses Essen als sozialer Event, da seid ihr auch nicht so der Fan von, dass ihr jetzt, weil ihr sonst niemanden habt in dem Moment, euch so einen Stream angucken würdet, wo jemand sich einfach mal eine Mahlzeit reinschiebt oder wie?
Nee.
Das könnte ich halt in der Theorie noch verstehen, aber für mich selbst halt auch nicht.
Nee, auch wenn ich so zurückdenke, wo ich nicht immer die Familie um mich hatte, wenn ich halt alleine gegessen habe, dann habe ich Serien oder Ähnliches geguckt und ich hatte gar nicht das Bedürfnis, irgendjemanden zuzugucken, der dann auch isst.
Ja, also ich kann es halt nur an der Stelle nachvollziehen, wo man sich dann auch da hinsetzt und selber noch mit isst und mit dem Gegenüber quasi chattet. Also wo man dann simuliert quasi die Situation, wir sitzen an einem gemeinsamen Tisch, essen jetzt ein bisschen was und interagieren.
Naja.
Aber ich würde es halt auch nicht selber machen, weil, weiß ich nicht, gibt mir nichts.
Hast du nie vermisst?
Nein.
Okay, was wäre jetzt so, um mal langsam den Abschluss zu finden, insgesamt euer Fazit zum Thema Essen in Social Media?
Social Media Trends an der Stelle, ja, sie haben irgendwo alle eine Berechtigung. Jeder hat wahrscheinlich auch so seine Sachen, die er halt schaut, konsumiert. Das eine mehr, das andere weniger, aber so wirklich eine Essenz kann man gar nicht formulieren. Essen ist halt einfach da. Und das in jeglichen Formen.
Ja, würde ich eigentlich auch so sehen, ne? Also ich sehe relativ wenige negative Aspekte. Klar, dieses Girl-Dinner kann negative Auswüchse haben, die aber dem, wie ich vorhin schon meinte, dem ursprünglichen Geist, wie ich ihn verstehe, sowieso nicht entsprechen. Aber natürlich, es kann dazu führen, dass sehr ungesunde Gewohnheiten propagiert werden. Und die Essensverschwendung, die potenzielle beim Foodporn, finde ich halt bedenklich. Da müssen dann, wenn sowas in einem Restaurant passiert zum Beispiel, vielleicht auch die Restaurantbesitzer aufpassen. Wenn da ein Influencer kommt, dann einen Aufpasser an den Tisch stellen, der aufpasst, dass da auch brav aufgegessen wird oder so. Mhm. Aber ansonsten, ja. Also ich kann es häufig persönlich nicht nachvollziehen, warum sich Leute sowas angucken. Bei Foodporn, wie gesagt, schon eher. Aber ja, mein Gott, ich kann es in der Theorie zumindest verstehen, warum bei manchen das Bedürfnis besteht und sowohl die Creator als auch die Konsumenten sollen halt machen, was sie für richtig halten, wenn es jetzt nicht irgendwie andere Leute schädigt.
Mal eine Frage in den Raum gestellt, müssen wir Influencer, die sowas in Restaurants machen, diese Essensverschwendung, müssen wir sie besser behandeln als so eine Hafermastgans? Den können wir doch auch einfach das Essen in den Rachen drücken, oder?
Okay, ich hätte jetzt eigentlich fast in die Richtung was gesagt, dass man das halt dann, wenn sie nicht aufessen, als TikTok-Live-Schalte macht, wie sie gezwungen werden, ihre Portion trotzdem aufzuessen. Ich würde sie ihnen vielleicht nicht in den Rachen drücken, aber der Teller hat leer zu sein, sonst ist morgen Regenwetter.
Wenn man Mikes Idee durchzieht, kann man dann irgendwann auch so die Fettleber von Influencern als Spezialität anpreisen?
Nur wenn sie öfter kommen. Ich fürchte, die würden sich das überlegen.
Wir müssen noch ein bisschen an den Gesetzen schrauben, damit die Legalität von Menschenfleisch etabliert wird.
Ja gut, ich meine, aktuell sind wir ja sowieso dabei, ein paar Dinge zu legalisieren, von denen man das nie gedacht hätte. Vielleicht ist dann auch Kannibalismus ein Thema irgendwann.
Ich möchte hier bitte an dieser Stelle hervorheben, dass ich nicht die böse Hexe bin, die jetzt gemästete Kinder in den Ofen stoßen möchte. Ich habe da zwei andere für.
Nein, du würdest sie braten wollen, nicht backen.
Nein, ich esse keine Kinder. Keine Menschenkinder.
Hatte ich eigentlich schon mal erwähnt, dass ich in meiner Jugend in der Heimat jahrelang als der Kinderfresser von Eichhof bezeichnet wurde?
Nein.
Okay, ja, das war ein Spitzname von mir. Ich habe aber auch keine Kinder gegessen, wirklich nicht.
Ja, jetzt musst du die Herkunft aber doch schon erläutern. Das kannst du nicht so stehen lassen.
Naja, also wir sind damals dahin gezogen. Und ich war halt einfach das zugezogene Kind im Dorf. Und Jahre später, mein dann plötzlich bester Freund, meinte dann halt auch so zu mir, wusstest du eigentlich, dass wir in der Grundschule mal zu dir Kinderfresser von Eichhof gesagt haben?
Wow.
Ja, aber warum? Ich meine, sind Kinder verschwunden, nachdem du ankamst, oder?
Ja, keine Ahnung, vielleicht wirkte ich denen zu grimmig oder ich war einfach das neue Kind. Kinder sind halt grausam.
Ja, aber Kinderfresser ist schon seltsam.
Schon sehr spezifisch. Ich glaube, da steckt was hinter. Wir sollten uns mal auf die Spurensuche begeben.
Ich bin mir nicht sicher.
Grab bitte nicht hinterm Hof im Wald.
Okay.
Da ist Einsturzgefahr. Ist lebensgefährlich.
Das kann tatsächlich passieren. Verwesende Leichen und so, wenn nicht ganz aufgegessen, entwickeln Gase, Hohlräume, Einsturzgefahr. Macht Sinn.
Nee, da war früher ein Bergwerk.
Das hat das Verstecken einfacher gemacht.
Ja, ja, die bekannten vorpommerschen Braunkohlebergwerke. Wer kennt sie nicht? Ja, mehr dazu in unserer zukünftigen Folge zum Thema Kannibalismus. Und Jugendsünden. Nee, Jugendsünden hatten wir schon. Ja, du warst nicht dabei, Mike, sonst hättest du da schon mehr erzählen können. Verdammt.
Wir können gerne nochmal neu auflegen.
Ja.
Jugendsünden von Mike. Und warum ist er der Menschenfresser? Nein, Kinderfresser.
Wer weiß.
Ach, ist eine Jugendsünde, ist verjährt. Nein, wir haben festgestellt, dass Mord nicht verjährt. Also sag das nicht, wenn es wirklich zutrifft.
Ja, nein. Ich habe mir nie etwas so aufgehalst, dass das noch da wäre. Ich bin gesetzestechnisch aktuell clean.
Aber mein Schlussfazit zum Essen und Social-Media-Trends, was Essen betrifft. Ich finde auch einiges nachvollziehbar, teilweise sogar Mukbang, weil es ist vielleicht einfach nur ein crazy Kink und es gibt ja auch Leute für Sendungen, die in die Richtung gehen. Ich habe ja auch schon ein paar Folgen davon gesehen, mir jedes Mal in den Kopf gepackt und geschüttelt, aber im Endeffekt war ich dann ein Zuschauer. Egal, ob ich das jetzt gut oder scheiße fand oder einfach nur faszinierend, abschreckend. Also ich kann die Daseinsberechtigung von allem nachvollziehen. Foodporn an sich finde ich nicht schlimm, auch wenn kein Rezept drunter ist. Ich gucke es mir gerne an, für mich ist das immer noch Inspiration. Und ansonsten ist es halt vielleicht einfach nur schöne Fotos von lecker aussehendem Essen. Ich wüsste zwar nicht, warum ich mir das angucken soll, wenn ich nicht gerade nach Essen gucke oder Inspiration suche. Aber vielleicht hat da ja jemand eine Erklärung für, weshalb er sich das anschaut, obwohl er, keine Ahnung, hungrig ist oder weil er hungrig ist. Ich weiß es nicht. Und ich habe kein Problem damit, wenn irgendjemand on-stream ist. Und ich habe auch kein Problem mit Essgeräuschen, aber trotzdem finde ich, kauen mit offenem Mund zum Beispiel geht gar nicht.
Ja, wenn ihr uns erklären wollt, warum sich manche Leute sowas angucken oder wenn ihr Interesse habt, die Selbsthilfegruppe Misophonie mit mir zu gründen, dann könnt ihr euch gerne melden auf unseren Social-Media-Accounts bei Twitter, Facebook, Instagram oder Blue Sky oder auf dem Discord. Links findet ihr in den Shownotes.
Dann wünschen wir euch jetzt noch einen guten Appetit, einen wunderbaren schönen guten Abend, eine gute Nacht, einen guten Start in den Tag. Habt viel Spaß.
Bis dann und guten Appetit.
Möge die Verdauung mit euch sein.